herzlich willkommen zu unserer Show. Lambert Klammerer Jazz 56.
Hat wieder nicht funktioniert. Meinst du, dass wir eines Tages das einfach so unisono sagen, ganz selbstverständlich?
Ja, dafür müssen wir uns auf einen Rhythmus einigen und auf so eine bestimmte Sprechweise. Und das ist ja bei uns einfach echt Kraut und Rüben, muss man wirklich sagen.
Ja, das stimmt. Haben jetzt auch wieder mehrere Leute gesagt, wir sollen bitte mal langsam sprechen.
Ist es
und nicht so?
So
viele Fremdwörter.
Ich benutze doch keine Fremdwörter, ich kenne gar keine.
Das stimmt.
Manchmal sage ich was auf Englisch, ne?
Ja, in Englisch.
Also ich kenne keine Fremdwörter, aber ich bin schon Kosmopolit.
Das stimmt. Ja. Weltbürger und Renaissance-Mensch.
Ja, ich kann manchmal nicht anders. Und dann denke ich so, wie heißt es nochmal hier? Bread, wie sagt man nochmal? Ich möchte Brot kaufen.
Brot. Ja. Das einigt uns beide auch, dass wir beide ja keinen Schüleraustausch in den USA gehabt haben.
Ja, da gab es auch diese etwas prätentiösen Leute, die zurückkamen und behaupteten, sie hätten jetzt einen amerikanischen Akzent. Es gibt dieses absolut merkwürdige Interview von Steffi Graf, wie sie irgendwie 2 Jahre verheiratet ist mit André Agassi, war das?
Ja.
Oder Pete Sampras, ich weiß gerade nicht. Einer von den beiden. Und dann lebt sie da irgendwie 2 Jahre und dann gibt sie ein absolut absurdes Interview, wo sie echt behauptet, eigentlich kein Deutsch mehr sprechen zu können. Also ich sage echt so, ich weiß gar nicht, es ist sehr schwierig für mich und so. Es ist wirklich so absurd. Da gab es auch damals zu unserer Schulzeit, heutzutage kommt man glaube ich nicht mehr so leicht davon mit so einem Quatsch, aber gab es schon so prätentiöse Leute, auch Lehrer, die so einen Austausch gemacht haben, die dann zurückgekommen sind und behauptet haben, vor allem Englischlehrer, die dann irgendwie auch im Englischunterricht einen leichten Akzent immer hatten. Also, ja, ja. Herr Eckeberg. Ich hatte Herr Eckeberg.
Herr Eckeberg.
Ja. Corner Mountain. Eckeberg.
Corner Mountain. Ich weiß noch, dass meine Englischlehrerin Uta Petersen kam irgendwann wieder von ihrem USA-Urlaub und sagte, sie war in einem Bundesstaat, der heißt so wie sie.
Sehr gut.
Witzig, witzig, witzig. Warst du denn eigentlich mal wieder im Jazzkonzert?
Nee, du hast mich ja versucht zu überzeugen, mit zu dir zu Larry Goldings zu kommen. Ich konnte nicht, ich war verabredet, ich hatte schon Ticket für ein absolutes Kontrastprogramm zu Larry Goldings. Doch, da wir sowieso ja ziemlich lustig aufgelegt sind heute, wäre es eigentlich mal ganz interessant zu fragen, wie dieses Konzert denn war. Denn es hat doch durchaus was mit Humor zu tun, was der da abzieht, oder?
Ja, also war folgendes. Larry Golding spielte in deiner Lieblingsvenue in der Jazz Hall und zwar mit... Ich glaube, Jake Sherman heißt er.
Er ist ein Songwriter, ne?
Ja, ist der Songwriter. Der ist wohl irgendwie Songwriter. Ich habe da mal kurz auf einem Streamingdienst mal reingehört, aber bin jetzt auch nicht so richtig schlau geworden raus. Der ist aber schon so eine Art Jazzer. Der ist, er spielt den Jazz.
Er spielt den Jazz.
Ja, ja, also. Und die waren
was spielt
da,
er denn?
Also, die spielten da in der Jazz Hall im Duo und sie spielten beide Flügel, die Hammond-Orgel. So ein bisschen Synthesizer oder mal so eine kleine Rhythmusmaschine ging da an von Zeit zu Zeit. Und Jake Sherman spielte auch gar nicht so schlecht, also auch wirklich mit einem schönen Sound und gar nicht so unvirtuos. Das äußerst komplizierte Instrument, chromatische Mundharmonika.
Hm, nicht schlecht.
Was ja ein Hölleninstrument ist. Hast du dich damit also, mal beschäftigt?
Nein, das ist ja ein Level vor Pedal-Steel-Gitarre, oder? Das versteht ja auch kein Mensch.
Ja, das ist also, ich glaube, es ist ein bisschen artverwandt mit der Harfe, insofern, dass es, da gibt es nur Kreuze und keine Bs. Weil die chromatische Mundharmonika ist quasi wie so eine diatonische Mundharmonika. Ich hatte mal eine, ich habe mir mal bei Thomann die billigste bestellt und es dann nach kurzer Zeit aufgegeben, mich damit intensiver zu beschäftigen, weil man kennt das ja so von Stevie Wonder zum Beispiel, wie der da auf der chromatischen Mundharmonika abdudelt.
Ja, da bleibt kein Auge trocken. Ne?
Natürlich tut's Thielemann, kennen wir ja.
Ja, klar.
Und ich glaube auch die Lindenstraßen-Melodie ist auch mit der chromatischen Mundharmonika eingespielt.
Hat doch Tutz eingespielt, oder?
Ich glaube nicht. Meinst du?
Ach so, weiß ich nicht.
Ich glaube Harry Ermer war's. Und dann spielt man da, man kann reinpusten C-E-G-C, also ich glaube 3 Oktaven und ziehen, ich glaube D-F-A-H. Und jetzt bin ich in C-Dur und wenn ich dann jetzt aber einen anderen Ton möchte, dann drücke ich diesen Knopf rein und alles wird einen Halbton höher. Kannst du mir folgen?
Ja, nee, das sind ja bisher, hast du von 3 Noten in der Grundlage gesprochen,
C,
E, G, C und dann Cis, F, Gis, Cis.
Genau.
Dann fehlt uns aber ja A, B
und H. Ja, die kann man ziehen, die können wir können ziehen D, F, A, H und die können wir auch alle einen Halbton höher machen.
Ah, okay, alles klar.
Also, dis, fis, a is und his.
Eigentlich. Das Hiss brauchen wir nicht, denn, warum brauchen wir das Hiss nicht?
Weil das Hiss das C ist.
Da werden die Streicher natürlich jetzt sofort aufschreien und sagen, das Hiss ist was ganz anderes als das C. Das ja. ist ganz anders getuned. Das sind minimale Unterschiede, die sind für Streicher sehr, sehr wichtig.
Ja, aber schon in Gis-Dur spielt man natürlich einen Hiss.
Das ist ja klar. Ich spiele gerne mal einen Hiss.
Ja. Ja, und da geht's dann los mit dem Knoten im Kopf. Naja, auf jeden Fall spielten sie das und dann sangen sie beide auch nochmal einen Song und spielten so ein buntes Programm in zwei Sets und hatten, genau, zwischendurch ein bisschen heitere Ansagen und dann zum Schluss zur Zugabe kam dann auch noch Hans Greuner auf die Bühne.
Ja, sehr gut. Auf den und haben natürlich alle gewartet.
Auf den haben alle gewartet und der spielte dann sowohl Where You Needn't in seiner Version sowie auch von Richard Strauss, also Sprach Zarathustra in so einer Art Polka-Version.
Willst du noch mal kurz erzählen, wer Hans Greuner eigentlich
ja,
ist?
Ja, Hans Greuner, ja, wie soll man das sagen? Hans Greuner ist das Alter Ego, sagt man das, von Larry Goldings. Und zwar machte Larry Goldings so, glaube ich, das auch schon in so zu MySpace-Zeiten, machte der so lustige Musiksketche, wo er den österreichischen Pianisten Hans Greuner mimte, einen ausgewiesenen Thelonious Monk-Experten, der sich darauf verstand, die Musik von Thelonious Monk zu verbessern, indem er die immer so in den Dur-Bereich verschob.
Wieso? Also, so Where You Needn't.
Ich glaube so.
Ja, genau, wieso?
Und dann?
Ja, ja. Sehr lustig fand man
sehr,
das.
Sehr lustig. Also, aber das ist so ein richtiger Musiker-Gag, ne? Das ist so richtig Musiker-Insider-Humor.
Also quasi alle schiefen Noten aus Thelonious Monk rauskatapultieren und ins diatonisches Gerüst rein. Und da müssen wir dann schon anfangen zu lachen. Das finden wir einfach ultra witzig.
Das ist so ein bisschen wie, ich habe die amerikanische Nationalhymne verkürzt.
Naja, genau.
Das ist so ein richtiger
Lacher.
Musikantenhumor, ne?
Ja.
Oder gibt's das nicht auch schon in diesem Rick Beato-Interview mit Sting und, wie heißt nochmal hier sein Gitarrist?
Andy Summers?
Nein.
Keine Ahnung.
Jetzt steinigen mich natürlich alle. Jetzt muss ich den richtigen Namen sagen. Dominic Miller natürlich. Dominic Miller. Es gibt auch so ein Rick Beato-Interview mit Dominic Miller und Sting und dann erklären sie, hahaha, Dominic Miller, der verändert immer einen Akkord in Beatles-Songs und dann klingen die total lustig. Dann wird aus irgendeinem Moll-Akkord in Yesterday wird dann Dur und dann kichern die sich da einen ab. Es ist so ein bisschen so Inside-Jokes. Ne?
Ja, ja.
War ein gutes Konzert, fand ich. Und natürlich Larry Goldings spielt natürlich wunderbar so seinen Style, auch an der Orgel und so. Der ist ja auch ein toller Musiker und hat ja auch so ein bisschen so das, was er ja auch so bei John Scofield in der Band macht und so ein bisschen so dieses Gospel-Amerikaner-mäßige Blues-Einflüsse, so sehr so ein erdiger Style, sag ich mal. Ne? Kann man das sagen?
Mhm.
Oder wie würdest du das beschreiben?
Ja, doch. Wie sagt man, es hat einen sehr traditionalistischen Ansatz, würde ich sagen. Ja. Ist jetzt keine Avantgarde, wenn man so will. Ne?
Genau, also passt deswegen auch gut dieses Trio mit Peter Bernstein, der onkeligste aller Jazzgitarristen. Das passt irgendwie alles gut zusammen.
Stuart, ja.
Peter Bernstein bis Stuart, genau. Und der Jake Sherman passte da irgendwie auch gut rein. Jake Sherman spielt wirklich hervorragend Orgel auch, wenn er will. Also auch ein toller Musiker. Also man hat da irgendwie so ein bisschen so das Larry Goldings Programm bekommen, auch mit den heiteren Ansagen und Gags, Gags, Gags. Da wurde mir auch schon von einem Kollegen gesagt, dem ich da irgendwie versuchte, meine Position zu diesem Konzert zu sagen, wird mir gesagt, ich sei ja auch ein Meckerfritze und es war doch einfach geil.
Ah, jetzt kommt doch ein bisschen Kritik auf.
Naja, was heißt Kritik? Wäre zu viel. So allgemein fiel mir da Sachen auf, so zum Prozedere. Also was man über das Konzert noch sagen kann, also es war irgendwie gut. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, die beiden haben einfach irgendwie eine Time und machen auch so ein bisschen das, worauf sie Bock haben. Also Larry Golding sang da noch I Fall in Love Too Easily und Jake Sherman sang dann im Gegenzug hier von Toy Story von Randy Newman, You Got a Friend in Me.
Ja.
Und dann noch so ein bisschen Quatsch. Und dann haben sie noch, ich glaube, I Will haben sie noch gespielt von den Beatles. Dann haben sie noch irgendwie so einen Blues gespielt. Habe ich vergessen, auch irgendeinen Blues-Standard, wo dann auch beide mal ein Vibraphon-Solo gespielt haben und so. Ich muss sagen, es fehlte so ein bisschen die Dringlichkeit.
Ja.
Also es war jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, da ist jetzt so Musik, die wollen die mir unbedingt vorspielen, sondern man hat das Gefühl, man war sich so seiner Sache auch so recht sicher, dass man so den Abend so füllen könnte.
Sie wussten irgendwie lustige Typen auch. So,
ja, genau.
Können das so abfeuern und so, aber es fehlte dir so ein bisschen die Idee der Band oder so dahinter?
Ja,
oder
die was, Idee,
welche Musik
genau.
Wollen wir eigentlich machen?
Genau. Ja, genau. Und auch vielleicht, das ist so ein schmaler Grat. Ich würde das gar nicht als so generelle Kritik verstehen. Eher was, wo ich so drüber nachgedacht habe. Wenn da so Leute auf der Bühne stehen, die so ganz genau wissen, dass sie jetzt hier so locker aus der Hüfte so ein Programm schießen, dann kann das ganz schnell kippen von, ach, die sind ja so locker und so lustig zu, ja, ist es dann vielleicht auch so ein bisschen zu selbstreferenziell und selbstgerecht, jetzt mal ganz
gemein. Also schmälert denn dann der Auftritt so ein bisschen den musikalischen Inhalt oder so?
Ne, es war auch in der Musik, ne? Also ich sag mal, also das wäre der eine Aspekt. So in der Musik hatte man teilweise das Gefühl, ja, und jetzt singt ihr beide noch ein, jetzt spielt ihr beide nochmal ein Vibraphon-Solo. Dass ich so dachte, ja, es war nicht so eine Dringlichkeit im Raum. Man hat ja dann doch, fiel mir dann auf, man hat dann doch bei einem Konzert irgendwie doch gerne, dass man das Gefühl hat, die Leute auf der Bühne hängen sich so richtig rein. Die geben jetzt ihr letztes Hemd, auch wenn das irgendwie total anmaßend ist vom Publikum, dass man das erwartet, aber irgendwie erwarten wir ja schon immer so ein bisschen, dass die Leute so alles geben. Und wenn es dann zu zurückgelehnt ist, dann könnte da was fehlen, sag ich mal. Also jetzt überhaupt keine Kritik, ich würde auch jederzeit wieder zu einer Formation mit Larry Goldings gehen, das fiel mir nur irgendwie auf. Und dann noch der zweite Aspekt, natürlich dieser Humor.
Ja.
Es ist natürlich irgendwie lustig und es ist immer ein Lacher. Es ist natürlich auch Inside-Jokes und selbstreferenziell, ne? Dieser Jazz-Humor. Und jetzt habe ich mich gefragt, wenn jetzt zum Beispiel Brett Meldau zwischendurch die ganze Zeit ultra geckig wäre und immer so ein bisschen, weiß ich mal, zwinkern würde beim Spielen und hihihi und noch ein kleines Späßchen zwischendurch. Wäre das dann derselbe Brett Meldau für dich wie dieser humorfreie, total tiefe Künstler, der sich da so voll reinhängt und in der Musik lebt?
Ja, die Musik gibt es schon mal nicht her, finde ich, den Humor. Also das ist ja schon mal von der Grundlage her schwierig, das zu kombinieren. Sein ganzer Auftritt ist, genau wie du ja schon sagst, ist wirklich nie auf Humor abzielen so. Auch in diesem Video wird es offenbar, dass es überhaupt nicht Teil seiner Art ist, zu kommunizieren, mal einen Gag zu machen. Und genau, die Frage, die dahinter steht, ist ja, ist die Musik vielleicht auch gerade deswegen so ernst zu nehmen, weil sie so ernsthaft rübergebracht wird? Ab dem Zeitpunkt, wo man das brechen würde, würde man die Musik dann auch anders bewerten? Und das ist natürlich jetzt irgendwie so ein bisschen schwer zu beantworten, weil wir das Gegenbeispiel ja nicht so richtig haben.
Nee.
Aber versuchen wir es doch mal anders zu nähern. Also es ist ja sowieso erstmal die Frage, was machst du auf der Bühne?
Ja.
Wie gewinnst du das Publikum für dich? Weil es gibt gar nicht so viele Möglichkeiten. Entweder ziehst du es halt bierernst durch und verkaufst natürlich deine Musik dadurch als das Ernstzunehmendste, was es gibt.
Mhm.
Man muss ja wirklich sagen, auch da läuft man Gefahr, Menschen auszuschließen und zu verlieren. Durch Humor hast du die Möglichkeit, ja Menschen mit einzubeziehen. Also wirklich, Humor ist halt oft was für eigentlich jeden, nur nicht für denjenigen, der den Humor an dieser Stelle überhaupt nicht erwartet.
Und
das ist halt auch dann wieder schwierig. Aber als Künstler hat man so ein bisschen die Schwierigkeit, nun die Frage sich selber zu beantworten, wie beziehe ich halt die Leute mit ein? Ist das überhaupt meine Aufgabe? So muss ich meine Musik überhaupt über irgendeine andere Kommunikationsform erklären als über die Musik selber. So, es bleibt so ein bisschen die Frage, welche Möglichkeiten hast du, die Leute anders zu erreichen als nur über die Musik? Und möchtest du das überhaupt? Oder erwartest du von deinem Publikum, wenn sie es nicht verstehen, möchte ich denen jetzt auch keinen anderen Zugang bieten? Und Humor ist halt eigentlich so ein bisschen so dieser andere Zugang, der es ermöglicht. So, es gibt dann gar nicht mehr so viele Optionen. Und da ist es so ein kleines Dilemma. Du kannst natürlich auch noch Gedichte vortragen oder irgendwas, aber das ist ähnlich ernst und es ist ähnlich verschlossen.
Nee, es gibt ein Humordilemma. Ist völlig richtig. Sehe ich genauso. Also verstehe mich nicht falsch. Ich glaube nochmal zu Larry Goldings, um das einmal abzuschließen. Problem mit dem Humor und dieser Lockerheit oder was ich so als fehlende Dringlichkeit oder Selbstreferenzialität beschreibe, hat auch sehr viel mit dem Prozedere zu tun, da in dieser Jazz Hall. Das ist ja dein Lieblingsclub in Hamburg. Der hat ja was leicht Schulaulerhaftes. Also dieser.
Du sagst immer mein Lieblingsclub. Ich war halt einmal da und hatte genau diesen Eindruck. Ne?
Genau.
Also ich werde da zukünftig auch einmal auftreten als Gast. Es wird bald soweit sein.
Okay.
Spoiler. Aber genau, deswegen, ich will da jetzt nicht groß drüber lassen. Aber ich hatte so ein bisschen diesen Schulaula-Eindruck, der ja sowieso es so ein bisschen schwer macht, das Zeremonielle sozusagen durchzusetzen.
Genau. So, und das ist so ein bisschen, also ich habe auch andere Konzerte gesehen. Ich war bei, heißt der Aaron Parks?
Ja.
da war ich oder neulich hier bei Anders Jormin und so. Ich habe verschiedene Konzerte da schon geguckt, die auch deutlich konzertanter waren. Da hat's mich irgendwie gar nicht gejuckt. So, das ist nun mal aber so, dass dieser Raum hat so ein bisschen was Un-Jazz-Club-mäßiges. Also du erinnerst dich, als wir zum Beispiel in Athen waren, waren wir in diesem Jazzclub mit den runden Tischchen und Getränke am Platz und irgendwie so eine richtige Jazzclub-Atmosphäre, wie man die eigentlich so aus so einem Club in New York kennt, ne? Genau. Aus dem Village Vanguard. Ja. Genau, da gibt es so eine gewisse Geschlossenheit in dieser Ästhetik, die so ein Jazzkonzert haben kann. Man kann auch ein bisschen quatschen und so am Idealfall natürlich rauchen wäre schön. Mhm. Sobald ich aber in so einer konzertanten Atmosphäre bin mit Stuhlreihen und Getränke während des Konzertes kaufen, nur so ganz verstohlen. Weißt du, also man kann nicht einfach zur Bar gehen, es wird kann irgendwie nicht gequatscht werden zwischendurch. Und das passt dann auch nicht für jede Musik. Und bei der Jazzhall kommt noch dazu, ich will denen gar keinen Vorwurf machen, ich finde das ganz toll, ich finde es auch super, dass die da so viele schöne Konzerte machen. Und es wird auch angenommen von den Hamburgern, es ist auch recht voll. Und auch dann aber auch sehr viel so ein wirklich deutlich betagtes Publikum im Rentenalter. Was ja auch total okay ist, wir freuen uns ja, wenn Leute aus allen Alterskohorten ins Jazzkonzert kommen. Aber, sag ich mal, eher so das typische Harvesterhuder Kulturpublikum, sag ich mal, ja? Verstehst du? Genau, da gibt's halt so einen komischen Mix dann auch so und es ist auch nicht so klar, was erwartet wird. Ganz interessant. Zu Beginn des Konzertes kam nochmal ein junger Kollege von dieser Jazz Federation, glaube ich heißt das, dieser Verein, der da viel organisiert. Und machte so eine kleine Rede, hat er auch super gemacht. Man merkte nur ganz klar, diese Ansprache ist auch gleich in so einem Kulturverein-Duktus, in so einem Hochkulturduktus. Also das Publikum wird gesiezt und es ist sehr höflich und dadurch bekommt dieser Ort was sehr Formelles. Und wenn jetzt in so einem Ort so ein lockeres, mit Humor gespicktes Musizieren auf der Bühne stattfindet, gibt es da so einen kleinen Bruch.
Ja.
Weißt du, also das macht's nicht unbedingt immer einfacher. So, sorry, lange Rede, kurzer Sinn, jetzt nochmal zu diesem Humordilemma auf der Bühne. Ich verstehe, dass man zum Beispiel in so einem sehr formellen Kontext, was weiß ich, was Konzert in der Kirche hatten wir ja zum Beispiel vor 2-3 Folgen mal, dass man da vielleicht zum Beispiel ein bisschen lockere Ansage machen möchte, um das so ein bisschen zu entschärfen. Weißt du, das ganze Humorfreie da drin, um dem Publikum zu sagen, hey, macht euch mal locker. Ihr müsst jetzt hier nicht so steif sein oder sowas.
Ja, ja.
Trotzdem birgt das auch eine Gefahr.
Genau.
Weil ja, zum Beispiel, ich habe jetzt mal drüber nachgedacht, bei den Klassikern, das ist zwar alles stocksteif, aber es gibt wenigstens klare Regeln.
Ja, es gibt ganz klare Regeln und also man weiß auch, was man zu erwarten hat. Also es gibt wenig Überraschungen, ne? Also es ist ja nicht so, dass mal so ein Klassikkonzert komplett anders ablaufen würde. Du mal schnell nochmal auf die Toilette gehen könntest oder dir ein Bier holst und dann und so. Das gibt es halt einfach nicht. Die Klassiker selber sagen oft, sie würden es sich allerdings auch mal wünschen. Mhm. Also da gibt es ja auch dann immer mal wieder so Versuche, dann irgendwie Klassik im Berghain stattfinden zu lassen. Und das sind ja auch nie von Erfolg gekrönte Konzertreihen, muss man wirklich sagen, weil das Publikum das nicht so richtig annimmt. Genau, die Klassiker selber, also da gibt es schon Stimmen, die sagen, es wäre vielleicht schon mal ganz gut, da diesen Rahmen auch zu sprengen, weil er natürlich wahnsinnig elitär rüberkommt und viele Leute wirklich nicht mit einbeziehen kann. Also die Ansprache ist nur für ein bestimmtes Publikum, das in der Lage ist, überhaupt diese Aufmerksamkeit mit sich zu bringen. Das sind nicht alle Menschen, sondern nur eine Kulturelite. Also du brauchst wahrscheinlich wirklich einen bestimmten Hintergrund, um halt solche Konzerte überhaupt, um sich von solchen Konzerten überhaupt angesprochen zu fühlen. Und das ist so ein bisschen schade natürlich, weil die Musik könnte eigentlich mehrere Leute interessieren. Das ist so ein bisschen das Wider. Aber ja, genau. Trotzdem weißt du natürlich, was du bekommst. Du gehst auf ein Konzert, weißt genau beim Klassikkonzert, du weißt, so wird's ablaufen. Ja.
Ich sehe das aber auch ehrlich gesagt nicht so, wie du das gerade beschrieben hast. Also ich verstehe die Sehnsucht von den Klassikern zu sagen, wir hätten es auch mal gern so ein bisschen locker und wir wollen auch mal ins Berghain und es wäre toll, wenn die Leute mal tanzen würden zum Straußwalzer. Aber trotzdem sind das irgendwie klare Regeln und das ist ein klares Prozedere, in dem es dann wiederum keine Verunsicherung gibt. Das finde ich hat einen gewissen Vorteil. Es kommt das dritte Klingeln, die Leute sitzen auf ihren Stühlen, der Dirigent kommt rein, verbeugt sich, gibt dem Konzertmeister die Hand, es wird gestimmt. Ah ne, oder was andersrum, glaube ich. Ich glaube, der Dirigent kommt erst, nachdem gestimmt wird. Keine Ahnung. Dann geht's los, zwischen den Sätzen wird nicht geklatscht und am Ende wird applaudiert und sich verbeugt. Vielleicht gibt's nochmal eine kleine Zugabe und dann ist Feierabend. Und in der Pause gibt's ein Rosé-Sektchen im Foyer. Das sind wenigstens klare Regeln. Und ich verstehe, dass man abgeschreckt sein kann davon. Ich finde es jetzt aber auch nicht so komplex, als dass man sagt, das schließt bestimmte Leute aus. Weil ich sage, so schwer ist es nicht. Du setzt dich in einen dunklen Raum, musst nichts machen, wirst bedudelt von der Musik und dann ist irgendwann Feierabend. Also jede Art von Performance auf der Bühne hat irgendwie ihre Regeln. Und diese Klassikregeln, die kann ich wirklich in 5 Sätzen erklären. Ich finde es jetzt nicht so super geschlossen. Also das sind jetzt ja auch nicht die Freimaurer, wo man jetzt irgendwie durch irgendwelche elitären Initiationsriten erst reingelassen wird, sondern eigentlich ist es jetzt auch nicht so unzugänglich, wie man tut, oder?
Nee, bei Klassik kann ich es natürlich auch nicht so richtig sagen, aus meiner Perspektive heraus, weil ich da so einen gewissen Zugang zu habe. Aber es ist ja schon auch ein Argument für den Humor, musikalische Inhalte über eine längere Zeit genießbar zu machen, einfach dadurch, dass du halt Pausen gönnst, wo die Leute sich locker machen, indem sie mal lachen. Das ist ehrlich gesagt etwas, was ich natürlich in der Praxis auch schon wahnsinnig oft ausprobiert habe und mich natürlich auch dafür entschieden habe, mal mehr oder weniger lange Ansagen zu machen, die halt einfach ein Kontrastprogramm bieten zur instrumentalen Musik und natürlich auch darauf abzielen, hin und wieder irgendwie Verwirrung oder zumindest einen Lacher auszulösen, weil ich gemerkt habe, dass dadurch über den Abend hinweg eigentlich eine größere Aufmerksamkeit zustande kommt. Im Idealfall. Kann auch schief gehen. Aber es kann halt auch schief gehen, wenn man es nicht macht. Und das habe ich halt alles schon erlebt und habe mich letztlich dafür entschieden, da so 2-3 Mal eine etwas absurde Ansage zu machen, die so ein bisschen natürlich eher so auf das Konzept Humor abzielt. Erstens, um eine Pause zu liefern, denn doch, es ist für viele Menschen schon auch anstrengend, einfach instrumentale Musik über einen langen Zeitraum zu konsumieren, weil dieser Zugang des Gesangs ist natürlich nochmal was anderes, so in der Popmusik. Und wenn das halt nicht gegeben ist und ja, dieses halt sich zurücklehnen, einmal kurz lachen über den Vogel, der da irgendwelche komische Sachen erzählt, führt letztlich dazu, dass das Konzert in der absoluten Länge aufmerksamer ist vom Publikum, würde ich sagen. Aber ich habe dadurch auch Fans verloren. Aber ich habe auch Fans dadurch verloren, wenn ich es nicht gemacht habe.
Es das Humordilemma.
Das ist wirklich ein Humordilemma. Und ich habe das auch manchmal, dass ich mir, wenn ich auf ein Konzert gehe, vor allem für instrumentale Musik, ich würde es mir manchmal wünschen, wenn es lustiger wäre. Und manchmal ist es tatsächlich so, der Klamauk kann denen im Wege stehen. So. Und ich würde auch sagen, bestimmt ist es mir auch schon passiert. So, dass es halt zu klamaukig wurde und es auf einmal so eine Stand-up-Comedy-Sache wurde, weil ich mir meiner Sache zu sicher war. Und auf einmal fragst du dich natürlich auch so, warum bin ich hier eigentlich? So, ich will ja eigentlich natürlich meine Musik an Mann bringen. So.
Das kenne ich auch, was du sagst. Das kenne ich auch von mir, weil ich auch teilweise wir auch schon mit der Eisenbahnkonzerte hatten, wo es wahnsinnig geckig irgendwie zwischen den Stücken hin und her ging, wo ich auch das Gefühl habe, das Publikum mag das eigentlich oder es ist jetzt irgendwie nichts, was so kritisiert wurde oder auch in anderen Zusammenhängen. Auch früher wir hier mit unseren frühen Schul-Jazz-Formationen haben ja gerne viel Quatsch erzählt. Es ist natürlich, was du sagst, es ist dann immer nichts Halbes und nichts Ganzes. Weil wenn es dann so eine halbe Comedy-Show wird, dann ist ja die Frage, warum dann keine ganze Comedy-Show? Also weil dann könnte man sagen, wenn du so lustig bist, dann mach doch ein Comedy-Programm oder mach wirklich Musik-Comedy. Also es ist nicht wie Helge Schneider oder sowas. Aber so dieses, wir spielen was Ernstes und dann machen wir wieder lustige Gags. Ich verstehe, wo das herkommt. Ich verstehe auch diese Idee der Auflockerung. Aber es ist, wie gesagt, das birgt Gefahren. Was ich zum Beispiel aber auch total verstehen kann, und das ist nicht nur bei instrumentaler Musik. Jetzt nochmal unser Lieblingsbeispiel, Elliot Smiths Konzert. Der sang jetzt diese super traurigen Lieder und dann gibt es zwischendurch vielleicht so eine kleine Pointe in der Ansage.
Ja.
Das hat ja insofern was Auflockerndes, weil vielleicht zum Beispiel auch eine Musik, die zu traurig ist und zu düster, da tut es ja vielleicht sogar dem Publikum ganz gut, wenn man kurz das Gefühl hat, die Person auf der Bühne, die jetzt gerade diese super traurige Musik macht, die hat vielleicht auch so ein bisschen Resthumor oder da gibt es auch was Leichtes in dieser Persönlichkeit auf der Bühne.
Ja.
Das ist ja fast entlastend, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass viele das sehr zu schätzen wissen. Also gerade wenn das Programm eher tiefgründig, schwer rüberkommt, dem Publikum da so einen leichten Kontrast zu bieten in der Abendgestaltung. Mhm. Ich glaube auch, das hat was Erleichterndes und dann aber auch wieder fördert es die Aufmerksamkeitsfähigkeit des Publikums. Ja. Also weil du dann wieder auch offen bist, dir das nochmal zu nochmal sich wieder damit zu befassen.
Ja.
Ist schon so. Ich würde das auch, ich habe mal ein Larry Goldings Konzert gesehen in einem Jazzclub, allerdings so ein richtiger Jazzclub, wo das nicht so formell war. Du hast ja eigentlich jetzt eher so einen Konzertantenrahmen beschrieben.
Genau.
Und da muss ich sagen, das hat wahnsinnig gut funktioniert. Und die Musik habe ich sehr ernst genommen und ich habe es sehr genossen, dass zwischendrin Pause war und er seinen Blödsinn erzählt hat. So.
Ja. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem bei diesem Konzert. So, also, oder es war ja kein Problem. Ich will das jetzt wirklich nicht irgendwie abwerten oder so, war alles super. Nur das war die Diskrepanz, die ich so ein bisschen gespürt habe.
Ja.
So, genau, und das meinte ich ja vorhin, genau, in einem Jazzclub-Rahmen hätte ich es mir jetzt nochmal anders vorgestellt, genau dieses Programm.
Ja. Ja, und es gibt ja auch unter den Performern da ganz unterschiedliche Ansätze. Also es gibt ja auch zum Beispiel unter Schlagzeugern gibt es ja auch den clownesken Ansatz. Ich erinnere mich an ein Konzert, was ich mal mit Bobo Stenson gesehen hatte. Da war ein schwedischer Schlagzeuger, dessen Name mir gerade nicht einfällt. Und der hat total so Clownerie gemacht am Schlagzeug und auch so mal geschrien oder so. Oder Han Banning ist so ein Beispiel aus Holland, so ein Free-Jazz-Trommler, der auch dann sich auf den Boden legt und dann halt auf seinem Bauch weiterspielt und dabei rumgrölt und so und halt dann von der anderen Seite das Schlagzeug, ne, einmal rum und das Becken von der anderen Seite spielt und dann den Finger durch das Becken durchsteckt. Und also wirklich, es ist wirklich sehr unterhaltsam, sich das mal anzusehen. Und aber auch gerade in der Szene gibt es so unterschiedliche Ansätze, gerade bei so Free-Jazz- und Improv-Konzerten. Da gibt es ja auch dann wieder das super Ernste, wo halt nicht gesprochen wird und keiner irgendwie auch nur eine Miene verzieht.
Ja.
Und so, und die Frage ist ja so ein bisschen, ist der Humor vielleicht so ein bisschen der Feind des Hochkulturellen? Also wird sozusagen der hochkulturelle Duktus eigentlich dadurch zerstört, sobald du mal so ein bisschen die Mundwinkel nach oben ziehst? Ja, wenn du halt den Anspruch an deine Musik hast, dass die wahnsinnig ernst ist und deep und auch so wahrgenommen werden sollte, dann lass es lieber sein. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt in so einer freien Improvisation, wo du halt sowieso für viele Leute sowieso sich halt irgendwie fragen, die nicht den direkten Zugang dazu haben, was ist denn das eigentlich? Das klingt ja irgendwie witzig. Dass es wahrscheinlich nicht ratsam ist, das auch noch witzig rüberzubringen, weil dann glaubt es ja halt wirklich keiner mehr. Dann ist es halt auf einmal wie halt Harpe Kerkeling-Hurz oder sowas.
Ja. Gerade die neue Musik oder sagen wir mal die atonale Musik des 20. Jahrhunderts, also Free Jazz und neue Musik, die ist ja wahnsinnig nah an der Lächerlichkeit. Also dieser Hurz-Gag beschreibt ja, also jetzt weiß ich, eine Schönberg-Oper, wo die Leute wirklich so in ganz absurden Melodien irgendwas singen, das ist ja so weit weg von klassischer Sanglichkeit, dass das auch nahe an der Lächerlichkeit ist. Und das muss man dadurch natürlich selber sehr ernst nehmen. Wir kommen jetzt schon in so einen Bereich, der Humor in der Musik selber.
Ja.
Das ist nochmal was anderes als dieses Ansagen-Ding. Wir können auch, finde ich, da gleich hingehen, finde ich nämlich auch total interessant. Nur nochmal eine Frage zu dem Humor in den Ansagen, also Humor zwischen Stücken. Man kann teilweise natürlich den Eindruck bekommen, weil der Wesen des Humors ist ja auch ein bisschen eine Distanzierung. Humor ist ja immer auch Bewältigungsstrategie. Also zum Beispiel, was weiß ich, einen Witz übers Weltgeschehen machen oder übers eigene Leid oder sowas, ist ja auch immer eine Form, eine Distanz zu schaffen und dadurch eine Verarbeitung vielleicht dadurch zu vollziehen durch Humor. Also Humor ist ja auch Kompensation, Humor ist auch Distanzierung, ist Bewältigung. Genau, birgt aber möglicherweise die
auch
Gefahr.
Auch Manipulation, ne? Also Humor ist auch einfach eine Manipulation des Publikums, einen zu mögen.
Also, klar, weil es eine ganz direkte Rückmeldung ist. Natürlich, klar.
Ja,
völlig
richtig,
genau. Also man kann natürlich durch Humor in sozialen Kontexten, genau, schafft man es, Leute auf seine Seite zu ziehen, für sich einzunehmen, Situationen aufzulockern. Jetzt ist die Frage, birgt so eine lustige Ansage auf der Bühne auch die Gefahr, dass man sich von seiner eigenen Kunst distanziert?
Genau. Ja, genau. Also dass man halt dadurch zum Ausdruck bringt, dass die Musik, die man halt zwischen den Ansagen noch zum Besten gibt, vielleicht selber gar nicht so ernst nimmt.
Genau.
Ja. Genau. Die Frage will ich jetzt nicht beantworten, aber die Gefahr besteht natürlich. Aber ich will jetzt nicht sagen, ja, das ist so oder das ist nicht so. Aber die Gefahr besteht, auf jeden Fall. Andererseits kannst du ja auch sagen, dass eigentlich durch das Humoristische wird ja auch eine Schwäche offenbar. Das ist ja eigentlich schon wieder aus so heutigen Standards, wo alle sagen, wir müssen auch über unsere Schwächen reden.
Ja.
Eigentlich ja zeitgemäß, weil wenn du halt offenbar machst, dass du halt direkte Feedback vom Publikum brauchst, um gemocht zu werden, das legt ja auch was offen. Das zeigt auch so, so sicher scheinst dir deine Sache nicht zu sein. Und das schlägt so ein bisschen in so aktuelle Diskurse, so von wegen, lass uns doch über unsere Schwächen reden und so.
Ja.
Da kann man auch von so einer Warte aus her betrachten.
Absolut, genau.
Ja.
Humor macht einen auch nahbar natürlich. Also schafft auch eine Nähe, das hat was Einladendes. Da sind wir beim Humordilemma.
Das ist das Humordilemma. Es ist sicherlich richtig, dass das passieren kann oder die Gefahr auf jeden Fall besteht, dass wenn du es halt ausreizt, dass erstmal der Fokus sowieso auf die Musik verloren geht, die Leute sich am Ende gar nicht daran erinnern werden, sondern eher an die lustigen Ansagen. Das kann halt wirklich passieren und das muss der Künstler für sich selber dann beantworten, ob er das halt eigentlich so möchte.
Ja.
Im Idealfall läuft es halt so, dass du halt darüber die Möglichkeit hast, Leute für musikalische Inhalte zu begeistern, die ohne diesen Zugang vielleicht da mehr Schwierigkeiten hätten.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ja. Also das kann ich auch total verstehen, dass man sagt, ich gehe gern zum Larry Goldings Konzert, weil der ist halt so lustig. zwischen den Stücken.
Ja, aber nee, weil, was ich meine ist, so, dass du sagst, ich gehe gern zum Larry Goldings Konzert, die Musik finde ich echt geil und ja. Dadurch, dass der halt auch noch so lustige Ansagen macht, bin ich gewillt, dem coolen Typen, weil der halt so lustig ist, auch so zuzuhören und ihm nachvollziehen, was er so musikalisch so macht.
Ja.
So, also eher so.
Ja, ja.
Also meinst du, es geht jemand zum Larry Goldings Konzert nur, weil er ihn witzig findet?
Ich glaube, dass Sympathien ein großer Faktor ist. Ich glaube schon, dass jetzt ein Künstler, wo ich denke, oh, das ist ein cooler Typ, mit dem würde ich irgendwie auch mal einen Kaffee trinken, jetzt wie mit Larry Goldings, dass das schon auch eine Nähe schafft.
Ja, ja.
Also das glaube ich schon. Wie gesagt, aber was du gerade sagtest, das war ja noch der Aspekt, aber ist der Humor der Feind der Hochkultur? Nehme ich ihn dann weniger ernst? Wertet das die Musik ab? Das ist ja die Frage. Weil Brett Mehldau, mit dem würde ich jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Kaffee trinken gehen wollen, also doch, wahrscheinlich auch, aber jetzt nicht so gerne wie mit Larry Goldings, weil ich bei Larry Goldings das Gefühl hätte, da bin ich mir sicher, das wird ein netter Kaffeeplausch.
Ja.
Trotzdem, bei Brett Mehldau nehme ich ja trotzdem vielleicht eine Tiefe in der Musik wahr oder was Einnehmendes, was ja, auch ohne Humor funktioniert. Ich würde jetzt mich mal dazu hinreißen lassen, dass ich sagen würde, ja, die Musik von Brett Mehldau finde ich jetzt so ein bisschen deeper als die von Larry Goldings.
Aha,
ja. Das ist das Humordilemma. Ist es das oder ist das überhaupt das Humordilemma oder ist es eh schon in der Musik? Könnte auch schon sein. Es muss ja auch nicht jede Musik so deep sein.
Es muss auch nicht. Und wenn Musik eine Daseinsberechtigung hat, und das hat sie ja in den meisten Fällen, ohne dass sie besonders deep wäre, dann ist es ja eigentlich auch störend, wenn der Habitus dahinter zu ernst ist. Also wenn du eigentlich Musik ganz gut findest, aber die Darbietung suggeriert, das ist jetzt sozusagen das hochkulturelle Nonplusultra, dann gibt es bei mir auf jeden Fall hin wieder so Abwehrfunktionen denen gegenüber, weil ich denke so, also so wie es halt vorgetragen wird, stimmt es halt auch nicht. Also weißt du, das ist, ich rede natürlich gerne da von neoklassischen Inhalten, die mit so einem hochkulturellen Habitus gern kokettieren und ich finde, dass die Musik und die Ernsthaftigkeit, mit der sie rübergebracht wird, da oft nicht kongruent zueinander sind. Also ja.
Das verstehe ich total, aber das ist ja so ein bisschen das Problem an, das sag jetzt ich und du musst da gar nichts zu sagen, aber das ist ja so ein bisschen das Problem an Neoklassik, dass das ja im besten Sinne kitschig oft ist, weil da Tiefe vorgegaukelt wird, die in der Musik gar nicht so zu finden ist, die aber ganz stark behauptet wird. Bei jemand wie Brett Mehldau gibt es ja eine Geschlossenheit.
Genau.
Da gibt es eine Tiefe, die zwar auch behauptet wird durch diese ernsthafte Performance, aber
sie ist auch einfach da.
Genau, sie ist auch einfach da.
Genau, das ist diese schöne Kitsch-Theorie. Wolfgang M. Schmidt, vielen Dank.
Ja.
Die hilft uns oft sehr viel weiter. Also auch in Bezug auf Brett Mehldau ja sowieso, weil wir haben uns ja auch gefragt, wo kommt dieses Dallmayr-Prodomo-Gefühl her?
Ja.
Genau, am Ende ist die Frage nicht wichtig, weil die Tiefe ist ja da. Er kann sie behaupten, weil sie ja da ist.
Ja.
Deswegen ist es halt einfach kein Kitsch.
Es ist kein Kitsch, es ist natürlich trotzdem im besten Sinne niedrigschwellig, weil er quasi, was weiß ich, einen abholt mit Songs der jüngeren Popkultur oder sowas. Es gibt einen niedrigen Einstieg dadurch, das stimmt sicherlich auch, aber es ist nicht kitschig, auch wenn das Dallmayr-Prodomo-Gefühl aufkommt, gibt es sonst noch eine ganze Menge darüber hinaus.
Also
genau, das ist, würde ich sagen, ist kein Kitsch. Genau, an anderer Stelle gibt es einen Kitsch. Ich weiß auch nicht, ob jetzt quasi so eine kitschige Neoklassik-Performance, wo da irgendwie Tiefe behauptet wird im A-Moll-E-Moll, ob die jetzt besser werden würde durch eine lockere Ansage zwischendurch.
Doch, es ist schon so.
Ist,
ich glaube doch, dass ich würde das einfach mal so sagen in den Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Ich habe ja auch einige Konzerte mehr sehen müssen als du.
Ja,
und sicher. Ich muss sagen, es hilft der Musik sehr, wenn, es ist natürlich dann auch ein bisschen meinungsabhängig so, aber ich würde sagen, es hilft der Musik und auch der Wertigkeit dieser Musik eigentlich, wenn man es nicht so macht, wie behauptet, nämlich, dass das hier hochkulturell wäre. Ich würde schon sagen, ich war neulich auf einem Konzert von Alexandra Streliski an dem Tag, wo du bei Larry Goldings warst, kanadische Pianistin, neoromantisches Zeug, so in einem Kino in Berlin. Die hat auch sehr gut performt und so und es ist leicht konsumierbare Musik eigentlich. Es ist, es ist eben kein klassisches Klavierkonzert gewesen und es hat der Sache sehr gut getan, dass die hin und wieder eine Ansage gemacht hat, die die Leute kurz hat zurücklehnen lassen und so. Also sonst wird es auch sehr sleepy oft. Also sonst ist es ja oft auch so eine Schlafplaylist, die einem abgefeuert wird. Auch damit hat sie kokettiert und gespielt und also das wusste sie auch. Und also so eine Selbstreflexion über die eigene Performance, über das, wofür es so ein bisschen steht und so, das tut der Sache eigentlich ganz gut finde. Ja, sie hat sich über die Hässlichkeit von Rotterdam lustig gemacht. Als Kanadierin kannst du das machen, die ist da irgendwie hingezogen. So, ne?
Ja.
Aber wenn ich jetzt in Rotterdam solche Witze machen würde als German, schwierig.
Ja, gut. Ja, gut, okay. Gibt es noch eine Menge andere Holländer-Gags wahrscheinlich. Ja. Aber ja. Aber das bringt uns, sorry, jetzt hat schon wieder gequietscht, wir brauchen Spenden für meinen neuen Hocker. Ich habe mich jetzt aber trotzdem nochmal gefragt, weil du da vorhin schon warst, auch mit dem Free Jazz, und wo ist denn aber Humor in der Musik selber?
Genau, also das hatte ich ja vorhin schon angedeutet. Ich hatte damals diese Performance gesehen von Bobo Stenson, wo ich mit einem Kollegen von mir, einem sehr tiefgründiger norwegischer Gitarrist, dort anwesend war. In Rotterdam tatsächlich, im Lantarenfenster haben wir uns das angesehen. Und er war angeekelt, angewidert von der Performance dieses Schlagzeugers, der halt quasi diesen Humor eingebaut hat in seine Performance. So, also im Free Jazz gibt's das hin und wieder, auch in der Berliner Szene so, ich weiß nicht, Rudi Mahal hatte ich mal so eine, in dieser Ecke, die halt auch sehr mit so einem, ja, Schmiteinander-Feeling irgendwie an die Sache reingehen. So. Und, oh, jetzt ruft gerade Sven an, wahrscheinlich hört er gerade zu.
Ja.
genau. Es gibt es, ich würde auch sagen, in der Popkultur auch, also wenn wir jetzt zum Beispiel die Bands Radiohead und Muse miteinander vergleichen, die eigentlich in der Musik, wenn du rein die Musik anhörst, gar nicht so weit voneinander entfernt ist im Auftritt, finde ich, gibt es einen deutlichen Unterschied. Und da würde ich sagen, ist Muse natürlich langfristig nicht so erfolgreich wahrscheinlich gewesen, oder vielleicht haben die auch irgendwie mal die größeren Läden gespielt, also
sind
riesig auch, ne?
Die sind
aber
riesig,
irgendwie haben, würde ich sagen, so in der Musikgeschichte einen anderen Platz als Radiohead.
Ja.
Und ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass die eigentlich einen etwas humorvolleren Umgang haben mit ihrer Stellung als Popstar und so. Und also die sind irgendwie, haben die immer so ein Augenzwinkern auch in ihren Performances, wenn sie dann auf dem Tanker spielen und so, weiß ich. Also diese große Geste, da gibt es irgendwie so eine Selbstironie drin, die halt immer schon verkörpert haben. Und das hat Radiohead halt so gar nicht. So, was letztlich dazu wahrscheinlich führt, dass wir auch in 50 Jahren noch eher über Radiohead reden werden als über Muse. So, weil ist die Musik ähnlich, würde ich sagen, oder?
Ja, würde ich mitgehen. Ich glaube natürlich, es liegt bei Muse auch so vielleicht daran, dass die nicht ganz so innovativ und progressiv waren in ihren Platten und so. Also Radiohead hat dann wahrscheinlich sicherlich die wichtigeren Alben oder die innovativeren Alben, ne? Aber es gibt auf jeden Fall so einen musikalischen Punkt, wo sich diese Bands sehr ähnlich sind in bestimmten Klangästhetiken. Ne? Auch wenn das Muse ist so ein bisschen die Kassenpatientenversion von Radiohead, ja, zumindest in bestimmten Phasen.
Ja, ich glaube, ich bin eher Team Muse, allein um jetzt den Hass sämtlicher Jazzmusiker auf mich zu ziehen.
Ja, verstehe ich. Wobei das eigentlich lustig ist, weil so Rockmusik hat ja erstmal was Bierernstes im Vortrag. Das hat ja oft wenig so beschwingt Heiteres, ist dann ja aber auch wieder sehr lustig. Metal ist ja irgendwie auch sehr lustig zum Beispiel. Der härtere Rock, so in dieser völligen Überdrehtheit, also auch eine Band wie Manowar oder sowas, hat, finde ich, auch viel Humor.
Ja. Ach, es gab auch im Jazz auch immer schon so Streitereien genau darüber. Ich weiß, dass Miles Davis sich über Louis Armstrong aufgeregt hat, der ja genau damit kokettiert hat, eigentlich auch sehr musikalisch, ne, hochwertige Inhalte so ein bisschen lustiger vorzutragen. Miles Davis hat ihm, glaube ich, vorgeworfen, dass der halt eine schwarze Kultur darstellen würde, wie sie von den Weißen gern gesehen werden.
Genau, der Onkel Tom, der Schwarze, der den Unterhalter für die Weißen spielt. Das ist der Vorwurf von Miles Davis an Louis Armstrong. Das ist ja aber auch eh so ein bisschen interessant. Da gibt es ja im Jazz auch so einen Bruch, glaube ich, so ab dem Bebop, so ab Charlie Parker. Obwohl jetzt Dizzy Gillespie so als der erste Trompeter von Charlie Parker schon auch irgendwie auch so was Lustiges hat. Allein so in der Körperlichkeit beim Spielen und auch so im Habitus, ist ja trotzdem irgendwie der Jazz dann so ab den ausgehenden 40ern sehr ernst.
Ja.
Also Miles Davis ist natürlich seine ganze Karriere über irgendwie nicht lustig oder sowas im Vortrag. Und auch wenn jetzt so Leute, wie weiß ich, wie wenn du jetzt ein Interview hörst mit Herbie Hancock oder Wayne Shorter, sind das ja schon irgendwie lustige Typen oder schrullige. Aber in der Musik findet man das jetzt eher nicht so vordergründig.
Genau.
Ne?
Wo man auch sagen muss, dass halt Jazzkultur vorher noch viel mehr Leute mit einbeziehen musste, weil das die Popkultur der damaligen Zeit war.
Ja.
Also deswegen musste das ja auch für mehrere Leute zugänglich sein. Und ich glaube, wenn du das humoristisch verpackt hast, war das dann halt einfach so, dass du halt so swingen und oder ne, es musste dann natürlich auch irgendwie tanzbar sein. Und
klar.
Ich glaube auch, dass es eine große Rolle gespielt hat. So, das ist halt einfach, das war sozusagen die meistverkaufte Musik überhaupt.
Absolut, ja, genau. Also genau, aber der frühe Jazz hat was Lustiges, weil es halt auch, genau, es ist Tanzmusik, es ist Mainstream-Musik. Ja, aber da haben wir es ja auch wieder mit zunehmendem Selbstverständnis als künstlerische Musik, also was wir dann spätestens ab dem Free Jazz wirklich total präsent haben, wird Jazz immer unlustiger. Ja. Selbst wenn die Protagonisten vielleicht auch irgendwie auch lustig sind. Als Privatperson findest du es in der Musik an irgendeinem Punkt eher nicht mehr. Aber klar, ja. Louis Armstrong ist ein klassischer Entertainer, der auch singt. Und auch jemand wie Duke Ellington oder sowas, ist, den finde ich dann noch humorvoller als spätere Protagonisten. Ein Monk ist sicherlich auch irgendwie lustig. Da ist auf jeden Fall auch viel Humor in der Musik, aber das ist dann abseitigerer Humor, ne? Auch Childs Mingus ist irgendwie lustig in Momenten. Gibt es auch Stücke, wo der irgendwie lustig singt und sowas, aber es hat trotzdem eine andere Ernsthaftigkeit im Vortrag. Und spätestens dann, genau, im Free Jazz wird es super ernst. Und das ist jetzt so ein bisschen die Frage.
Also eigentlich ist mit der Abgrenzung des Bebops vom Mainstream-Jazz, hält das eigentlich Einzug in der Jazz-Szene. So eine Ernsthaftigkeit, die sich eigentlich eher an so hochkulturellen Inhalten orientiert in der Darstellung, in der Performance, als in der Unterhaltungsindustrie verhaftet wäre. So, ne? Ja, genau.
Und da gibt es sicherlich noch irgendwie Schnittstellen zum Mainstream. Also ein Chet Baker war ein Popstar irgendwie auch auf eine Art in seiner Zeit, aber auch super ernst, klar. Also wenn du das jetzt vergleichst mit Nat King Cole oder auch Frank Sinatra, auch vielleicht auch noch klassischer Entertainer, könnte man sagen.
Mit dem Miles Davis ja überhaupt nicht kritisch war. Den hat er einfach nur geliebt.
Ja, ist es so?
Ja, hat sich auch, das hört man auch in seinem Spiel. Also nach hinten lehnende, also die Phrasen immer sehr weit nach hinten gezogen und so. Spät anfangen, spät ansetzen und so. Da hat er sich, was sagt er selber, hat er sich auch sehr viel von Frank Sinatra auch abgeguckt.
Ja, und spätestens dann im Free Jazz müsste man sich aber fragen, wenn jetzt Ornette Coleman dann irgendwie mal Geige spielt zwischendurch oder Don Cherry mit der Plastiktrompete, finden die sich selber nicht lustig?
Ja, ich weiß es nicht. Das ist schwer zu sagen. Also es ist ja auch absurd, wenn Keith Jarrett dann, es gibt zum einen dieses Folk-Album, aber es gibt ja auch die paar Aufnahmen, wo er dann Sopransaxophon spielt und so. Das ist für alle Leute, die es sehen, ultra lustig. Ich glaube, er fand das...
Jetzt finde ich es selber nicht lustig, ne? Ich glaube, bei Keith Jarrett ist auch so, das ist also quasi das Gegenteil von lustig. Bei Keith Jarrett ist das eher, wieso man sich auf eine bestimmte Art im Keith Jarrett-Konzert verhalten hat. Das ist nämlich, glaube ich, so ein bisschen wie, kennst du das, wenn so Kellner und Barkeeper extra fies zu einem sind und man das Gefühl hat, man müsste dann besonders viel Trinkgeld geben? So ist das doch auch ein bisschen wie mit Keith Jarrett. Man geht da schon in so einem vorauseilenden Gehorsam ins Konzert, weil man Angst hat, dass man von ihm angeschrien wird.
Es wird auf jeden Fall passieren. Man weiß, einer ist dran, mindestens einer. Ja. Also ich meine, er spielt ja jetzt nicht mehr, aber das waren so die letzten Jahre seines Schaffens. Live auf der Bühne war halt so, man wusste genau, wenn man hingeht, irgendjemand wird hier hart angeschrien. So. Und es wird auch mehrere Abbrüche geben, weil er sich nicht einkriegen kann, wie laut es im Publikum ist. Ganz egal, wie leise es ist. Es reicht ein kurzes Räuspern und Keith Jarrett ist von der Bühne, weil er es nicht ertragen kann, weil er sich konzentrieren muss auf die Kunst und so. Fair enough. Genau. Er hat es auch wirklich natürlich gut wie kein anderer gemacht und dafür brauchte er einfach Konzentration. Ich bin da irgendwie Team Keith. Er hat sich auch oft über die Fotografen beschwert, die halt dann immer Klick machen noch und so. Und das muss ich auch sagen, das verstehe ich bis heute nicht, weil es mittlerweile ja Kameras gibt, die es einfach nicht mehr machen müssen. So, also du kannst sie einfach kaufen, aber es gibt immer noch Kameras, so auch so digitale Spiegelreflex, die es halt immer noch machen aus so einem Retro-Gedanken heraus. Und die werden auch auf Konzerten immer noch benutzt. So. Ja. Und man fragt sich ja wirklich, was soll der Scheiß? So, denkst du wirklich, das ist deine Show hier, blöder Fotograf? Weil du kannst dir doch einfach eine leise holen. Es geht doch einfach. Ich glaube, es gibt jedes Modell mittlerweile auch mit leisem Auslöser. So, aber Klick.
Klar.
Klick, 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 klick.
Man kann auch beim iPhone extra dieses Klickgeräusch einstellen.
Ja, ja. Das kannst du ja im privaten Rahmen auch gerne machen. Aber wenn da jemand natürlich seine hohe Kunst irgendwie gerade versucht zu performen, das ist doch wirklich einfach ein Unding. Also, da bin ich irgendwie Team Keith.
Ja, genau. Aber also, wie gesagt, in der Jazzmusik gibt es dann ja so eine Abkehr vom Humor. Ich habe auch nochmal überlegt, in der Klassik ist das irgendwie auch so, dass es quasi mit zunehmender Entwicklung der Klassik immer weniger Humor gibt. Ja. Also kennst du zum Beispiel von Joseph Haydn die Symphonie mit dem Paukenschlag?
Nee.
Das ist ja so eine Art Gag. Da gibt es quasi so ein, ich glaube im zweiten Satz gibt es, da gibt es so ein leises Thema. Ja. Und am Ende vom leisen Thema kommt dann so ein Forte, Forte, Fortissimo Paukenschlag.
Ah, okay. Das dann hat darauf der Liedermacher Georg Kreisler auch dann den Trianglisten erfunden eigentlich, oder?
Das weiß ich gar nicht, das kenne ich gar nicht.
Ja, da sitze ich wieder im Orchester drin und halt bereit mein Triangel. So, ja. Und dann irgendwann so steht er auf und macht Pling. So, das ist halt so sein Auftritt.
Ja, das könnte sein.
Und das ist so einmal im Konzert so, und das ist halt der Trianglist. Halt
nee, das ist irgendwie einfach so ein, das ist quasi wirklich so als Gag komponiert, um das Publikum nochmal aufzuwecken. Oder hatte ich auch schon mal, es gibt ja von Mozart den musikalischen Scherz. Das ist so ein Stück, das ist heute auch, glaube ich, schwer nachzuvollziehen, weil das auch nur im Kontext, glaube ich, lustig ist. Das ist so extra schlecht komponiert. Okay. Da gibt es so ein ganz gestelztes Thema und die Hörner spielen schief und so. Man hört das heute nicht mehr als so wahnsinnig schief, weil unsere harmonischen Toleranzbereiche da so ein bisschen größer geworden sind über die Jahrzehnte, Jahrhunderte. Aber das ist als Witz komponiert.
Ja.
Und es gibt natürlich das Scherzo. Gerne mal in der Symphonie so. Der dritte Satz ist ja immer so ein schneller Dreier. Und der ist auch dann oft in der romantischen Symphonie noch als Scherzo betitelt, was ja nichts anderes heißt als Scherz.
Ja.
Ist aber, glaube ich, nicht so gemeint, sondern eigentlich eher lebhaft soll das heißen. Sowas gibt es. Aber dann wird es immer ernster.
Ja.
Und die neue Musik ist dann ja überhaupt nicht mehr lustig.
Das stimmt.
Oder ist sie doch lustig? Das frage ich mich ja. Also jetzt Karlheinz Stockhausen, das Helikopterquartett. Da müssen vier Streicher im Helikopter sitzen und fliegen dann irgendwie oben in der Gegend rum in der Luft und müssen dabei ihr Streichquartett spielen.
Ich glaube nicht, dass es so lustig gemeint ist. Ich glaube
nee.
Also der hatte ein Gefühl für Vermarktung.
Ja.
Das schon, hat er auch mal gesagt. Da geht viel Zeit für drauf in seinem täglichen Schaffen, um halt die merkwürdige Musik, die er schreibt, auch vermarkten zu können. Und das halt über solche Tools. So.
Ja.
Aber ich glaube, er meint das dann schon ernst.
Aber ich finde es lustig.
Ja, das war mit deinem gutes Recht. Also es ist ja auch beim Humor so, dass wenn du quasi dich dafür entscheidest, mal einen Witz zu machen auf der Bühne, da läufst du ja auch Gefahr, dass der Witz, den du machst, gar nicht dem Humor des Publikums entspricht oder gar nicht verstanden wird. So, und dann wird es ja natürlich auch ein bisschen peinlich, wenn du einfach auf einmal ernst genommen wirst für Dinge, die du halt einfach scherzhaft meinst.
So. Stimmt.
Das spricht auch eigentlich natürlich wieder eher gegen den Humor.
Wenn man falsch verstanden werden könnte.
Ja, genau.
Na, ich frage mich das. Wir waren doch letzten Sommer bei so einer Free-Jazz-Performance oder Free-Jazz, also wie sagt man, so frei improvisierte Musik-Performance in Berlin in so einer Galerie. Auch schon sehr, sehr ernst alles. Und dann hatte der Saxophonist dann irgendwie im zweiten Set, also spielte er irgendwie mit so einem Hybrid-Instrument aus Staubsauger und Saxophon.
Genau.
So, und hatte dieses Riesenrohr so zwischen seinen Beinen positioniert, dass das eh schon ulkig aussah und balancierte das irgendwie, also im Sitzen unter einem so auf 3 Meter Höhe angebrachten Kleinmembran-Overhead-Mikrofon und machte da irgendwelche Staubsaugergeräusche. Das ist jetzt erstmal lustig, oder?
Es sah ultra witzig aus.
Ja.
Ich weiß nicht. Ich glaube, der wusste schon, dass das irgendwie auch lustig aussieht, aber er wollte das schon, dass man das ernst nimmt, glaube ich schon irgendwie, ja. Das war schon ernstzunehmende Musik aus seiner Warte heraus, glaube ich, ja. Aber ich glaube, der hatte schon sowas, der hat schon gemerkt, dass das irgendwie auch eine lustige Anmutung hat, so wie das hier einfach optisch so rüberkommt.
Wobei jetzt im Klang selber nicht so viel Lustiges ist. Also das
ist halt
vielleicht ein bisschen langweilig sogar.
Ja. Das ist ja auch eher so freie Improvisation gewesen, eher so in so einem neuen Musikidiom. Da würde ich auch sagen, eher ernsthaft. Beim Free Jazz hast du mal die Chance, auch was Lustiges zu sehen. So, also es ist dann halt so ein bisschen so die Frage, gehst du ins Peppis oder gehst du ins KM28? So, ne? Das ist so eigentlich also auch doof. In einem Laden kann man auch mal lachen und im anderen halt eben nicht. So.
Ja.
Aber dafür ist es in dem einen halt auch viel, viel ruhiger. Natürlich. Und dann kannst du auch nochmal reden und so.
Ja, aber das bringt mich aber auch so ein bisschen zu der Frage, gibt es in der Musik selber denn was Lustiges? Gibt es Humor in Musik, der sich mir transportiert ohne Text oder ohne Ansage, ohne Beipackzettel?
Also Luca und ich haben ja den Begriff Sushi-Jazz geprägt.
Ja.
Der in diesem Stück Birds vorkommt.
Ja.
Du hast auch schon öfter mitgespielt. Und da ist es so, dass mein Gefühl ist, wenn wir dieses Stück spielen nach einer relativ intensiven, schnellen Nummer mit irgendwie schnellem Groove und so, dass da allein durchs Kontrastprogramm und dieses ist, genau, es gibt dieses Thema. Und dann gibt's dieses Solo, das fängt dann irgendwann so an. Und halt dieses Schleichende Vor allem im Zusammenhang mit dem, was davor passiert ist, dass es für die Leute vollkommen klar ist, dass das irgendwie lustig ist. Da muss man gar nichts zu machen und die Leute fangen irgendwie instinktiv an zu lachen. Ich höre das immer hinter mir. Ich
höre den
Rücken zum Publikum.
Wie Miles Davis.
Und das ist nicht etwas, was mir von vornherein bewusst war, das habe ich irgendwann bemerkt und dann natürlich aktiv so auch eingebaut ins Set, weil ich gemerkt habe, so, dass es den Leuten irgendwie was gibt, was halt irgendwie als Reaktion anders ist als diese Andächtigkeit, die man eigentlich in so einem instrumentalen Konzert eigentlich von den Leuten so erwartet. Und da würde ich sagen, ist Humor allein durch die Musik transportierbar, aber auch durch den Zusammenhang mit dem, was davor passiert ist. Ne? Wir haben halt vorher so einen ultra langen Jam irgendwie, wo wir halt ewig lange da auf sowas rumhacken, dann kommt das Thema und dann geht's weiter mit.
Ja.
Und genau, das ist durch diesen Kontrast in diesem Set kommt da immer so eine leichte humoristische Note in der Musik zum Tragen. Ich würde sagen, ich weiß es nicht, ist das aber in der Musik, weil wenn ich jetzt das hier gerade jetzt hier so performe, vor dir, würde ich jetzt auch nicht anfangen zu lachen. So. Nee. Aber also es ist auch schwer, dann halt sozusagen diesen Flow eines Konzerts dann halt sozusagen jetzt mir erklärbar zu machen. Aber genau, das hat dann auch was mit der Abendgestaltung zu tun und so. Also es ist dann vielleicht auch mehr als nur die Musik, so, die das dann irgendwie lustig macht.
Also Kontrast, das ist ja eigentlich wie bei Haydn, ne? Das leise Thema mit dem lauten Paukenschlag, das ist dann witzig. Ich glaube, so richtig aus sich selbst raus ist gar nicht so einfach lustig zu sein in Musik. Das hat natürlich immer Verknüpfung mit zum Beispiel einer Konnotation von Musik, ne? Dass man mit irgendeiner Musik was Lustiges verbindet. Also wenn ich jetzt das hier spiele. Woran denkst du dann?
An den Zirkus.
Genau, und das ist zum Beispiel ein Stück von, wie heißt der nochmal? Kennt man auch sonst nicht. Der heißt Futschik oder so, das ist so ein österreichischer Militärmusiker gewesen. Genau, der hat dann da so eine lustige Musik gemacht. Aber da haben wir einfach ganz klar die Verbindung, Julius Futschik, genau. Da haben wir ganz klar die Verbindung Zirkusmusik, ne?
Ja.
Oder es gibt so lustige Rhythmen oder sowas.
Genau.
Also irgendwas Heiteres. Man verbindet damit oft was. Es gibt ja auch so lustige Klänge. Da habe ich in der Theorie, alles, was so ein bisschen nach Körpergeräusch klingt, ist lustig. Also eine Tuba zum Beispiel.
Ja, oder was die Tonhöhe verändert.
Ja, genau.
Du hörst bei Pippi Langstrumpf im Soundtrack öfter solche komischen Klänge, weil die halt lustig sind. Und Pippi Langstrumpf natürlich auch immer ziemlich lustig.
Achso, es gibt doch diese Flöte. Genau, diese Flöte mit diesem Ding, was man so rauszieht. Genau, alles, was auch so ein bisschen klingen könnte wie Lachen oder sowas. Oder wie menschliche Geräusche. Oder Tierlaute. Also wie gesagt, die Tuba, die klingt ja so ein bisschen wie eine Flatulenz. Zum Beispiel.
Die Pupse einer Tuba.
Ja, genau. Das ist sicher. Das klingt dann irgendwie witzig. Oder kennst du diese Geräusche, die klingen so boioioioioioing?
Ja.
Das ist auch zum Beispiel immer lustig.
Ja, stimmt. Muss ich jetzt schon lachen, wenn ich das nur an das Geräusch denke.
Boioioioing, genau. Das gibt's, also da ist die Musik so aus sich selber irgendwie lustig.
Ja, stimmt.
Und da gibt's lustige Rhythmen. Also so ein Ufta-Ufta-Rhythmus ist irgendwie lustig vielleicht. Oder bestimmte Harmonik. Also ich habe es ja letztes Mal versucht mit dem Baby Elephant Walk vor ein paar Folgen. Das habe ich dir versucht zu verkaufen. Oder was ich total lustig finde, ist dieses Kennst du das?
Das ist so ein Country-Pianist, oder?
Nee, das heißt irgendwie. Da gibt es auf jeden Fall auch in der Jazz-Version. Das ist eigentlich ein Gesangsstück. Wie heißt denn das? Yeah, yeah, yeah oder sowas?
Kennst du das?
Ist das nicht irgendeine Tomi-Werbung?
Ja, ist geklaut von Nina Simone eigentlich.
Ja, von My Baby Just Cares For Me, aber...
Genau, und das hat Tomi sich dann irgendwann zu eigen gemacht.
Genau,
hat Nina dafür Geld bekommen.
Ich hoffe auch.
Aber auch immer sehr lustig. Fand man immer lustig. Ne? Tomi, hier kommt der Genuss, irgendwie lustig.
Genau. Und auch hier On the Rebound heißt das von Floyd Kramer. Das geht, glaube ich, so. Warte mal.
Das meine ich, genau.
Genau, das finde ich auch sehr witzig. Aber das ist irgendwie, das ist einfach so 60s, beschwingter 60s-Rhythmus mit so einem klaren Dur-Ding. Das ist irgendwie, das erheitert mich. Ja. Aber vielleicht geht das nur mir so. Vielleicht finden das andere Leute bierernst. Und da gibt es natürlich doch so richtige Comedy-Musik, ne? Wo es dann zwischen Text und Musik irgendwie sowas gibt.
So Helmut Zerlett oder was? Machen wir mal so ein.
Nee, ich meine eher sowas wie, also Otto, so Comedy-Musik. Oder es gibt's ja auch im Englischen hier, wie Weird Al Yankovic. Kennst du das? Das sind ja so Parodien. Ja. Madonna, Like a Virgin wird gecovert und dann heißt es Like a Surgeon, ein Chirurg.
Ja, ja, genau. Das hat Otto auch natürlich bis auf die Spitze getrieben, aber das ist dann ja eher die textliche Ebene, ne?
Genau, ja, ja, genau. Das ist, da ist Textmusik, da ist es Parodie. Kennst du zum Beispiel von Paul Anka die Platte Swing Rocks oder Rock Swings oder sowas?
Nee.
Da singt dann Paul Anka, Rock Swings von Paul Anka. Da singt der so Rocksongs, Wonderwall, Black Hole Sun, Jump, It's My Life, singt der als Jazzversion.
Mhm. Ja.
Kennst du?
Nee.
Also und da ist halt witzig, dass der Rocksongs Big Band Arrangement.
Ja, das ist auch immer lustig dann, ne? Hm.
Ja.
Ja, ah, so, ja, sowas. Ich finde, genau, ja. Über Jazz ist halt, es ist lustig, aber es ist auch so leicht, sich drüber lustig zu machen. Und wir sind natürlich Vertreter der hohen Jazzkultur. Deswegen möchte ich da eigentlich nicht so richtig mit einreihen, weil es ist so ein bisschen wie halt, man kann sich immer über nerdige Jazzmusiker lustig machen. Das ist so ein bisschen einfach, so ein bisschen, also als würde man sich über Markus Lanz lustig machen.
Ja.
Das kann man auch immer machen. Es gab auch dieses Format, das habe ich im Internet gesehen, von so Typen, die so ein Studio hatten und dann halt irgendwie so einen Jazzdrummer eingeladen hatten von der Juilliard School.
Ja.
Um In Bloom von Nirvana zu spielen. Und der hat das vorher noch nie gehört.
Geil.
Und dann so, ja, zieh es mir rein. Du kannst ja mit AI mittlerweile die Drumtracks einfach rausnehmen. Und der hat halt quasi alles andere gehört. Mhm. Hat noch nie vorher In Bloom gehört und sollte dann das nachspielen und so. Und der macht das total cool auch. So, aber natürlich ist das halt ein Jazzmusiker. Er hat vorher noch nie, In Bloom hat ihn einfach nicht interessiert. So.
Ja.
Und ich finde es interessant, sich das anzusehen. Und weil der auch auf diese Filz kommt, dieses, der macht sowas ganz Ähnliches. Also es scheint in der Musik drin zu sein. Intuitiv kommt er selber auf solche Ideen. Was ich daran halt überhaupt nicht mag, ist dieses, ja, guck mal, wie nerdig diese Jazzmusiker sind und die haben es ja voll nicht gecheckt, wie geil Nirvana ist und dass der das nicht kennt, was ist denn das für ein Typ und so. Das hat auch was Vorführendes, was ich irgendwie respektlos solchen Leuten gegenüber finde, weil das ist schon immer noch der Typ, der am allermeisten hier kann von euch Heinis, nur weil ihr ein Studio mit Outboard-Equipment habt und irgendwie eine AI, durch die ihr jetzt irgendwie Nirvana durchlaufen lassen könnt, ist es trotzdem, das finde ich daran irgendwie doof. Man kann sich immer irgendwie über so nerdige Jazzmusiker lustig machen und ich möchte davon eigentlich wegkommen, denn wir vertreten diese Menschen ja eigentlich.
Ja. Ja. Ich glaube, das ist nicht das, was Paul Anka davor hatte. Das ist schon auch sehr eine gute Platte.
Ja.
Es gibt aber auch zum Beispiel Richard Cheese, kennst du den?
Ja.
Mit seiner Gruppe Lounge Against the Machine.
Ja.
Die machen das ja auch so. Die spielen ja auch so Songs in Jazz-Arrangements.
Ja, es macht sich halt lustig über sowohl über die Pop-Songs als auch über die Jazz-Kultur. Und das ist ja was anderes, ne? Als Bad Plus damals haben wir auch viele Cover-Songs gespielt und so. Und es war auch lustig, eigentlich eine lustige Band.
Stimmt.
Auch im Auftritt.
Bad Plus. Stimmt.
Auch das muss man wirklich sagen. Gut, dass du es nochmal erwähnt hast, weil die sowohl in der Musik lustig waren, als auch im Auftritt, auch also auch in ihrem Spiel so und das auch genau ausgespielt hat. Und trotzdem hat ja niemand gesagt, diese Band ist nicht ernst zu nehmen.
Stimmt.
So.
Ja. Ja, ja, genau.
Und auch wenn die Coversongs gespielt haben, da hat man eher das Gefühl gehabt, ja, das ist eine liebevolle Art und Weise, sowohl die eine als auch die andere popkulturelle Strömung ernst zu nehmen und liebevoll zu behandeln. So. Und das ist halt bei diesem Richard Cheese und irgendwie, das weiß ich nicht, das ist halt Klamauk.
Genau, ist Klamauk, ist Parodie. Trotzdem irgendwie lustig, ne?
Ja, aber so, klar. Genau, in vielerlei Hinsicht halt nochmal so ein totaler Gegenentwurf als zu dem, was du da gesagt hast. Halt, es ist schon möglich, irgendwie auch hochkulturell rüberzukommen und ultra witzig zu sein.
Ja, stimmt.
Aber das war doch jetzt eine sehr heitere Folge, deswegen müssen wir gar nicht irgendwie, sind wir gar nicht in diesem Zwang, also so eine heitere Note jetzt am Ende jetzt irgendwie wieder zwanghaft aus uns rauszudrücken. Deswegen würde ich sagen, können wir uns langsam mal verabschieden, oder?
Hast du noch was ganz Wichtiges?
Ja, würde
ich auch sagen.
Ja.
Ich habe nichts mehr Wichtiges, nee. Ja. Mir kommt auch jetzt schon wieder die Natur.
Ja, mir kommt auch die Natur und ich würde auch sagen, die großen Themen haben wir eigentlich heute ganz gut verhandelt. Also mehr ist da eigentlich nicht.
Ja.
Also wenn noch Fragen offen sind, bitte gerne Rückmeldung. Zu Humor hat natürlich auch immer jeder eine Meinung.
Ja, das würde uns auch sehr interessieren, was ihr zum Thema Humor denkt und was die lustigste Musik ist, die es gibt.
Ja.
Und ich würde mich speziell nochmal für Musik interessieren, die lustig ist ohne Text.
Ja, das wäre interessant. Dann natürlich die Frage in der nächsten Folge, wie behandeln wir eigentlich Humor im Podcast?
Genau.
Ja, weil das ist ja auch etwas, was uns vollkommen fremd ist. Wir wollen das eigentlich überhaupt nicht. Und trotzdem neigen wir manchmal dazu, dann doch so Blödeleien rauszuhauen. Ich möchte es eigentlich, dass wir uns das abgewöhnen, Felix.
Ja, ich mir auch.
Weil das ist eigentlich nicht zeitgemäß.
Nein.
Und ich finde, dass Podcasts ernst darüber kommen und ihre Themen besser vermitteln wissen, wenn sie darauf einfach verzichten. Deswegen absolut, absolute Ernsthaftigkeit ab Folge 57 nächste Woche. Und daher mit ernsten, singenden Grüßen.
Mit ernsten Grüßen sehen wir uns, hören wir uns nächste Woche.
Will ich auch sagen.
Ja, bis denn.
Ciao, ciao.
Tschüss.